ARD. MDR Kultur. Café.
Herzlich willkommen im MDR Kultur Café. Ich bin Kerstin Poppendick und bei mir ist heute die Musikerin Mieze Katz, Sängerin und Frontfrau der deutschen Band Mia. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke, dass ich... schön, ne?
Geht doch super los. So machen wir weiter.
Ja, danke für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Du hast dein erstes Soloalbum Dafür oder Dagegen genannt. Lass uns doch mal diesen Titel nehmen, um dich jetzt als Mensch, als Musikerin ein bisschen besser kennenzulernen. Bist du eher ein Dafür- oder ein Dagegen-Mensch?
Witzig, das geht so eben nicht. Es kommt ja immer drauf an, worauf schaust du. Gib mir ein Sujet, gib mir was und dann sage ich dir, ob ich dafür bin oder dagegen.
Bist du für Vanilleeis?
Ich bin für Vanilleeis.
Bist du generell im Sommer ein Eismensch?
Ich bin kein Eismensch. Ich gönne Eis, aber ich bin eher so Typ Käseplatte. Also mich spricht Süßigkeiten und so, das, ich weiß nicht, es gibt ja so Katzen- und Hundemenschen und es gibt auch süß und salzig und ich bin eher Fraktion salzig oder wenn die anderen dann Eis essen, dann ist bei mir Kaffeezeit oder so, das finde ich besser. Aber zur Winterzeit, Leute, da muss ich meine Antwort revidieren, ich liebe nämlich Plätzchen. Ich liebe Plätzchen und Kekse und da ist wirklich keine Keksdose vor mir sicher. Meine Hand ist die allererste in jeder Keksdose.
Da bin ich aber gespannt, was wir in der kommenden Stunde für Sachen finden, wo du dafür, dagegen bist. Mhm.
Bist du für Vanilleeis?
Ich bin für jedes. Nee, stimmt. Nee, das ist falsch. Für jedes Eis ist auch Quatsch. Nein, aber ich bin sehr, sehr, sehr für Eis. Ich habe mir auch im vergangenen Jahr eine Eismaschine gekauft,
okay,
die aus allem Eis macht. Mhm. Großartig. Mhm. Du bist ja vor allem bekannt als die Frontfrau der deutschen Band Mia. Eine Band, die du zusammen mit Andy Penn 1997 gegründet hast. Da wart ihr beide noch auf der Schule. War irgendwie kurz vorm Abitur. 28 Jahre her ungefähr ist das jetzt. Jetzt veröffentlicht du aber dein erstes Soloalbum. Jetzt könnte man sagen, kriselt's da bei euch?
Nö, das Schöne bei Mia ist ja, wir sind da alle freiwillig. Es ist schön, dass du auch gerade Andy erwähnst, weil auch Andy hat ein eigenes Musikprojekt. Da nennt er sich zum Beispiel Tim Tim. Und die Idee von dem Soloalbum begleitet uns als Band schon viele Jahre. Das wurde immer mal wieder so vorgeschlagen im Außen, bestimmt seit 15, länger noch, Jahren. Und ich fand das, ich immer so, ja, ist eine nette Idee, brauche ich gerade nicht, brauchen wir nicht.
Aber was war denn der Grund, warum wurde das dann vorgeschlagen?
Einfach so, weil ich eine Musikerin bin.
Da kannst du auch mal was alleine machen.
Ja. Ich habe ja auch schon alleine Sachen gemacht. Ich habe einen Hörbuch-Podcast gemacht, 3 Jahre lang. Ich lese und so. Ich habe eigene Projekte. Warum nicht auch im musikalischen Bereich, wo ich ja auch Musikerin bin? Tada! Ich fand es in dem Moment, als das jetzt als allerletztes vorgeschlagen wurde, hat es für mich gestimmt und gepasst. Es gab Themen und Musikskizzen, die ich bei mir angebracht habe, die da keiner machen wollte und an die ich auf Jahr und Tag glaube und die ich geliebt habe. Es gab auch Ideen so für Produktion und für Musikstil, nachdem ich mich gesehnt habe, dieses etwas mehr elektronische, reduziertere, dem ich mich widmen wollte und auch dieses intuitivere. Also wenn 4 Leute an was sitzen, dann kommt auch viel Herz und Kopf zusammen und ich wollte was machen, was rein aus dem Bauch kommt, was sehr intuitives. Schnellschüsse. Ich wollte Dinge nicht reparieren. Ich wollte Sachen und Momente erlauben. Und dann habe ich gemerkt, aber alleine mache ich keine Musik. Ich bin keine Musikerin für stille Kämmerlein und Dinge für mich brüten und bearbeiten. Ich brauche den Dialog, ich brauche mein Gegenüber, ich brauche den Austausch und ich brauche ihn in dieser Zeit mehr denn je. Sich nicht auszutauschen ist gerade überhaupt keine Lösung. Ich habe so viele Sorgen, Fragen, Ängste, Hoffnungen und Zuversichten, dass ich die gerne besprechen möchte und bearbeiten möchte. Und das geht für mich nur im Dialog. Und da ich in einer sehr männerdominierten Umwelt arbeite, wenn ich bei Mia bin, da habe ich mir diesen Gegensatz auch gewünscht. Ich habe eine reine Flinter-Produktion auf die Beine gestellt mit Produzentinnen, mit Duettpartnerinnen und auch mit Tarek Tesfu.
Ich glaube, Flinter müssen wir nochmal erklären.
Wie würdest du Flinter erklären?
Jeder, der sich nicht unbedingt in irgendeine Schublade stecken lassen möchte, der einfach vom Kopf her und von seinem Lebenskonzept komplett frei ist und nicht sagt, ich bin die Frau, ich bin der Mann, sondern alles, was irgendwie dazwischen, aber auch genau das sein kann. Also im Grunde genommen jeder.
Boys and girls and theys, genau. Everybody.
Ja. Genau, diese Textzeile hast du ja auch in einem deiner Lieder.
Und es war eine tolle Erfahrung für mich. Und diese Platte ist eine inkludierende Platte. Warum soll ich exkludieren? Mhm. Ich arbeite hier mit einem Grafiker zusammen und ansonsten sind halt überall non-binäre oder eben Flinter-Personen unterwegs. Und ich liebe das, mein Herz, meine Welt so aufzumachen. Und ich sage nicht, dass ich frei von Fehlern bin oder dass ich perfekt bin in meiner Perspektive oder so, sondern ich bin auf einem Weg und ich mache diesen Weg musikalisch hörbar.
Mhm. Das sind auch so Leute dabei auf diesem Album wie Eva Briegel, Namika, Wilmine, Christine Nichols, Miss Platinum, Annette Louisian, also wirklich auch namhafte Musikerinnen aus der deutschen Musikszene. Sind das alles Leute, mit denen du privat auch befreundet bist, wo du einfach nur an dein Handy gehst und deine Telefonliste auf oder den letzten WhatsApp-Chat und dann fragst du mal, hast du Lust, mit mir ein Lied aufzunehmen oder wie funktioniert das?
Teils, teils. Also, dass ich mit Eva mal ein Lied machen möchte, das ist seit ungefähr 100 Jahren klar. Da musste einfach das richtige Lied her.
Man muss dazu sagen, dass Eva Briegel die Frau ist von Andy Penn, mit dem du zusammen ja Mia gegründet hast.
Und eben die Frontfrau von Juli. Und
absolut.
Ich liebe Eva wirklich sehr. Ich liebe ihre Art. Ich liebe, wie sie singt. Wie wissbegierig sie nach wie vor mit ihrer Stimme und mit ihrer Musik umgeht. Und wir haben schon mal zusammen geschrieben, aber eben noch nie zusammen gesungen. Und Andy hat Hellsehen, das und meine erste Single auch vom Soloalbum, zu Hause vorgespielt und hat gesagt, wäre das was? Und Eva hat gesagt, das ist es, das mache ich. Und das war wirklich ein schönes, schönes Gefühl. Manche Künstlerinnen, wie zum Beispiel Madeline Juno, mit der singe ich das Lied Lili Liebe. In dem Falle Madeline habe ich natürlich über Sing meinen Song kennengelernt und auch ihr Portfolio und habe gemerkt, in Lili Liebe geht es um Selbstwert, Selbstbild, Selbstliebe. Und wie wird das eigentlich, wer triggert das? Wo kommen denn die Stimmen im Kopf her, die immer sagen, na da musst du noch ein bisschen, na da hättest du ja besser mal, also bitte.
Ja, deine Stimme im Kopf, die Berliner?
Unter Umständen, ja.
Interessant.
Und ihr ganzes Werk beschäftigt sich ja damit. Und ich so, Madeline, ich hab dich so lieb, wir müssen da was zusammen machen, ich habe ein Lied für uns. Und dann waren wir 3 Wochen später zusammen im Studio. Wilhelmine habe ich angerufen, die kannte ich nicht und habe gesagt, wollen wir? Ich habe hier ein paar Lieder, wo ich denke, das könnte für uns passen, ich schick dir mal was. Wie findest du? Und das Interessante, von Wilhelmine habe ich viel gelernt. Ich hatte für Dafür oder Dagegen, das ist der Titelsong zum Album, hatte ich ihre Strophe schon geschrieben und ich liebe diese Strophe. Ich fand die schon perfekt. Dann hatte ich einen Recording-Termin mit ihr und sie sagt mir am gleichen Tag ab. Und für mich ist so eine Welt untergegangen, weil ich immer viel organisieren muss, dass das passiert. Und dann haben wir uns einen Monat später wieder gesehen. Sie hat gesagt, ich möchte meine Strophe schreiben. Ich fühle dieses Lied, die Worte sind noch nicht meine, die Melodie soll auch anders. Oh, und ich so... Oh, das war schwer mit dem Loslassen hier. Puh, und dann kam sie ins Studio mit ihren Worten, mit ihrer Melodie und ich habe so viel für dieses Album gelernt. Ich habe gelernt, durchzuatmen, zu vertrauen und abzugeben.
Du hast gerade eben schon gesagt, du machst dir momentan so viele Sorgen. Worüber machst du dir denn Sorgen?
Wirklich ganz konkret habe ich es auch in Dafür oder Dagegen beschrieben. Ich habe manchmal so krasse Sorgen, dass auf einer Klima-Umweltebene die Welt untergeht, durch Katastrophen, die wir nicht überschauen können, mit denen wir auch nicht rechnen. Und auch auf einer menschlichen Ebene geht für mich gerade viel steil bergab. Dass einer der mächtigsten Männer der Welt, um bei dem Thema Geschlecht zu bleiben, sagt, nö, es gibt jetzt nur noch Mann und Frau, es gibt nichts dazwischen. Und was ist das, was wer denkt, er würde dazwischen gehören, der gehört bestraft. Das tut mir so weh. Das sind so viele Schritte zurück. Das ist nicht die Welt, in die ich meine Kinder geben möchte. Und das ist für mich krass, weil ich schon mal gefühlt in einer anderen Zeit gelebt habe, in einer anderen Form von Renaissance. Ich bin ein Wendekind und wir Wendekinder haben das Gefühl, dass wir etwas bewegen können, dass eine Gesellschaft positive Veränderungen anstoßen können. Und ich glaube, zum Teil befinden wir uns gerade alle in so einer sprachlosen Ohnmacht und denken so, krass, das passiert gerade und ich bin hier. Wow. Und ich bin mit diesem Gefühl auch in die letzte Mia-Tour gestartet und eben auch zum Teil in die Arbeit an diesem Album. Und dann haben wir auch dafür oder dagegen gespielt und ich in Tränen aufgelöst. Und dann spielen wir das, eins der ältesten Mia-Lieder, das heißt Hoffnung. Das ist für uns ein Tour-Klassiker. Und irgendwie in dem Moment haben wir Hoffnung gespielt und ich so, krass, Hoffnung ist genau das, wonach ich mich gerade sehne. Und Hoffnung ist aktuell etwas, das stellt sich nicht alleine ein. Da müssen wir uns drum bemühen. Und mir hilft Austausch.
Hast du das Gefühl, dass durch deine beiden Kinder dein Blick auf die Welt und deine Sorgen andere geworden sind?
Zu 100%. Vor allen Dingen der Blick auf die Zukunft. Die Zukunft endet ja nicht mit meinem Tod. Die Klar. geht ja dann weiter. Ja. Das verändert sich maßgeblich. So in anderen Zeiträumen denkst. Dann. Und natürlich auch, also Dinge, die man mir schon als Kind nicht erklären konnte, die ich als Kind auch nicht akzeptieren wollte, wie soll ich die meinen Kindern erklären? Also Umweltverschmutzung und also warum soll man das Wasser, was man trinkt, vergiften? Mal drüber nachdenken. Das habe ich bis heute nicht verstanden und das kann ich auch meinen Kindern nicht erklären.
Und gibt es eigentlich im Hause Mietze musikalische Früherziehung?
Das wird mir jetzt jede Sängerin und jeder Sänger wahrscheinlich bestätigen. Also ich darf zu Hause am allerwenigsten singen.
Weil die Kinder immer sagen, oh nee, nicht schon wieder.
Ja, aber ich weiß nicht, also das, ich weiß nicht, was das ist, aber nee, bitte nicht. Das finde ich so lustig und manchmal so frustrierend, aber ich finde es vor allen Dingen lustig. Ich habe ja genug Räume und Orte, wo ich singen kann.
Mietze Katz ist natürlich ein Künstlername. Wer hat dich denn als erstes Mietze genannt?
Das war der Flori, liebe Grüße. Aber es ist ja manchmal mit Spitznamen so, die werden dann zu deinem Namen. So ist es. Es war wahrscheinlich genauso, wie mein früherer Sprühername zu mir gekommen ist. Da habe ich Tagebuch geschrieben und überlegt, wie ich denn als Sprüherin heißen könnte. Und dann ist mir das in den Kopf gefallen, dass ich jetzt Lena bin. Mhm. Keine Ahnung warum. Es waren schöne Buchstaben, lassen sich sehr gut schreiben. Und ja, so ist das dann.
Und bist manche du denn durch Namen, Berlin gezogen und hast Graffitis gesprüht?
Manche Namen kommen und gehen und manche kommen, um zu bleiben. Ja, Graffiti war genau dann Teil meiner Identitätssuche und Findung.
Mhm. Das heißt, kann man in Berlin immer noch Sachen von dir finden?
Ich glaube ja.
Also wenn man in Berlin mal unterwegs ist, nach Lena gucken, dann könnte es sein, dass du es warst.
Ja, schaut mal auf die Patina, die da dran hängt.
Du bist in Berlin auf das John-Lennon-Gymnasium gegangen, ein musikbetontes Gymnasium. Wusstest du damals schon, dass Musik dein Ding ist?
Ja, das wusste ich. Das wusste ich sehr, sehr früh. Meine Mama hat immer gesagt, ich habe erst gesungen und dann gesprochen. Musik war vielleicht meine erste Fremdsprache, kann man sagen. Und ich habe vor allen Dingen gemerkt, welche Emotionen Musik auslöst. Erstmal in anderen. Musik ist mir nämlich immer leicht gefallen. Ich hatte nie Zugangsprobleme zu Musik. Vor allen Dingen selbst zu singen, selbst zu schreiben, selbst zu produzieren. Das ist mir immer leicht gefallen. Und ich weiß noch genau, ich habe einmal das Lied Kein schöner Land in dieser Zeit. Aber als Kind, also müsst ihr euch ungefähr so vorstellen. Kein schöner Land in dieser Zeit. So vor so einer Gruppe Erwachsenen gesungen, die so, oh nein, und deine Mimik und dein Ausdruck. Und ich so, habe ich irgendwas anders gemacht als sonst? Aha, irgendwas passiert. Und da bin ich dran geblieben, war nonstop im Kinderchor. Wirklich schon immer, sobald es möglich war. Und habe dann mit 12 mein erstes Lied geschrieben. Es war ein Antikriegslied. Es hieß 1000 Menschen sterben im Krieg. Und ich konnte gerade mal 2 Gitarrengriffe, A und D. Reicht auch. Und das habe ich auch mal vorgespielt vor so einer Gruppe Erwachsenen in irgendeinem Kontext. Und dann haben die alle geweint.
Weil sie so berührt waren?
Ja. Sitzt ein Kind und hat Angst und schafft es, das in Worte zu fassen. Mhm. Und manchmal ist ja Einfachheit gut, weil man es dann auch einfach begreifen kann. Und dann habe ich gedacht, aha, okay, davon will ich mehr. Mhm. Und so fing meine Reise als Songschreiberin an.
Und du bist aber gar nicht direkt in die Pop-Richtung gegangen, sondern du warst ja relativ lange in der Klassik.
Total lange, weil halt diese Kinderchor-Geschichte auf der Klassik oft beruht. Kinderchöre singen oft klassisches Material. Ich war auch auf einer Musikschule, die klassisch ausbildet. Und ich bin aber bis heute mehr als dankbar für die Technik, die ich gelernt habe. Gehörbildung, Stimmbildung, Rhythmus. Auch Harmoniegesang und so. Wo habe ich es her? Aus dem Chor. Ich bin auch einmal durch alle Stimmen gewandert, Sopran, Sopran 2 und Alt, kann alles. Und wer besonders gut war, durfte die Solostimme singen und wir haben den Background gesungen. Und da habe ich schon mal gemerkt, nö, das möchte ich. Und ich musste sehr, sehr lange, ich musste 5 Jahre darum kämpfen, überhaupt in die Gesangsausbildung, in die Einzelgesangsausbildung zu dürfen. Ich war immer nicht gut genug. Ich bin kein geborenes Talent im Gesang. Ich habe aber Ehrgeiz und dem bin ich einfach nachgegangen. Ich wollte das, ich wollte bei Barbara Dollfuß meine Gesangsausbildung machen und habe dann überlegt, was brauche ich dafür?
Ja. Und? Einfach durchhalten.
Ja, ich habe halt immer einfach weitergemacht und gelernt und mich verbessert.
Gerade als Kind finde ich das total bemerkenswert, weil oftmals als Kind ist man halt nicht so weit, dass man so selbstbewusst ist, dass man sich dafür einsetzt, sondern man denkt halt, naja, aber wenn die Gesangslehrerin gesagt hat, ich bin nicht so weit, dann bin ich halt vielleicht nicht so weit. Von daher ist es ja total cool, dass du das eben nicht akzeptiert hast.
Ich glaube, ich hatte dadurch, dass wir viele Auftritte haben, immer wieder diesen Reiz, immer wieder diesen Trigger, wenn die anderen Solo gesungen haben. Da dachte ich, das möchte ich gerne, das kann ich besser unter Umständen. Und dann habe ich zu Abiturzeiten Andi getroffen, der war schon der coole Gitarrist, der ich noch werden wollte, quasi. Andi hatte eine Band, der hat E-Gitarre gespielt, die haben selbstgeschriebene Songs auf die Bühne gebracht und da habe ich gespürt, ach krass, ich mache ja gar keine Musik, die meinem Lebensgefühl entspricht. Und dann habe ich parallel gearbeitet, Pop-Rock-Musik, auch Unterricht genommen und Klassik. Und das habe ich meiner Gesangslehrerin erzählt und die hat gesagt, das geht nicht. Davon geht deine Stimme kaputt. Wer Pop-Rock singt, der wird seine Stimme innerhalb von 3 Jahren verlieren. Das hat sie mir genauso gesagt. Da hatten wir schon einen Plattenvertrag und alles neu sollte erscheinen. Und ich weiß ja, wie ich da singe. Und da habe ich gesagt, oha, ja, dann muss ich Ihnen jetzt mal was erzählen. Und dann war das so ein schleichender Prozess, raus aus der Klassik, rein in den Pop-Rock-Bereich. Und ja, eine wunderbare Erfahrung, etwas zu tun, was dir hilft, das Innerste nach außen zu kehren.
Das heißt, du hast dich eigentlich nicht gegen die Klassik entschieden, sondern du hast dich dafür entschieden, deine Geschichten singen zu können.
Stark, Kerstin.
Aber hast du die Gesangslehrerin nochmal getroffen und mit ihr nochmal darüber geredet?
Das habe ich. Ich habe Frau Dollfuß nochmal getroffen und zwar zu Zirkuszeiten, zu unserem Album Zirkus, habe ich sie eingeladen zu einem Konzert und habe sie gebeten, bei unserem Vocal Warm-up, was wir immer machen seit Tag 1, eben gelernt in der Klassik. Und da habe ich ganz viele Übungen übernommen aus meiner Chorzeit und da habe ich sie gebeten, dabei zu sein und mir im Nachhinein Feedback zu geben, ob ich noch was optimieren könnte. Und dann saß die wirklich bei uns im Backstage bei den Konzertvorbereitungen und sie hat hinterher nur gesagt, es ist alles top.
Aber würdest du ihr in bestimmten Punkten recht geben, ist Pop-Rock-Singen anstrengender oder fordernder für die Stimme?
Du musst technisch wissen, was du tust. Du kannst auch deine Stimme mit Klassik kaputt machen. So wie wenn du nicht aufgewärmt bist für einen extremen Sport, du deinen Körper auch damit ruinieren kannst. Aber wenn du dir Werkzeuge ranschaffst, Handwerk, dein Handwerk gut lernst und weißt, was du tust, dann kannst du auch schneller laufen, höher springen und eben toller singen.
Wir hätten auch beide mal fast Kolleginnen werden können. Ende der 1990er sind wir beide nämlich zum Radio gegangen. Du damals zu Fritz vom RBB und ich zu MDR Sputnik. Was hat dich denn damals am Radio gereizt?
Insgesamt hat mich Journalismus gereizt. Also wenn ich jetzt nicht Musikerin im Hauptberuf wäre, wäre ich vielleicht Journalistin geworden, weil ich liebe halt das Wort. Ich liebe Menschen und die Begegnung. Und wollte wissen, wie funktioniert Radio. Und da dachte ich, mach ich mal ein Praktikum.
Aber trotzdem hast du dich dann nicht fürs Radio entschieden. Hat es dir nicht gereicht?
Wir haben parallel schon einen Plattenvertrag gehabt und an dem Album gearbeitet. Und so war meine Perspektive schon sehr klar für mich.
Dann hattest du halt mit mir erste große Erfolge und ich habe dann eben eure Lieder im Radio gespielt.
So witzig.
Also, ja, Tanz der Moleküle, Hungriges Herz lief hoch und runter. Ja. Wenn du dich an diese Zeit zurückerinnerst, ich meine, ich war dann halt hinter dem Mikrofon und in meiner Vorstellung warst du dann halt der Popstar. Wie erinnerst du dich an diese Zeit?
Das war wie so ein Rausch, wie so eine Achterbahn, die aber tendenziell immer nach oben ging. Nur muss man auch wissen, als Tanz der Moleküle kam, da waren wir auch schon über 10 Jahre im Business und viele haben da gesagt, krass, hier die Newcomer. Und wir so, nee, nee, da arbeiten wir auch schon seit 10 Jahren dran. Und wir waren nonstop auf Tour. Wir haben nonstop wirklich gearbeitet. Es gab dann erst eine Zäsur im Jahr 2011. Vorher war das für mich ein einziges Arbeiten und Reisen. Und wir haben dann 2011 bei einer Veränderung vom Plattenvertrag gesagt, bevor wir in ein Burnout gehen, weil das haben wir links und rechts im Business gesehen, wir machen jetzt mal eine Pause. Es war so ein Moment in meinem Leben, mit dem bin ich nicht so sinnvoll umgegangen, einfach aus fehlender Erfahrung. Da war
diese
mir
Pause?
Meine, ja, ich habe mich völlig aufgeraucht in dieser Pause, weil in meiner Familie war es nicht üblich, nicht zu arbeiten. Mhm. Ich hatte so viele Schuldgefühle, unfassbar, und war nicht in Therapie oder so. Ich konnte damit also nichts anfangen, sondern ich habe mich einfach, ich kann nicht arbeiten. Das ist einfach unmöglich. Und habe dann angefangen zu arbeiten. Ich habe dann, und zwar dann überkompensiert, so viel gemacht, dass ich am Ende dieser 10 Monate Pause gesagt habe, ich bin völlig am Ende.
Oh nein.
Ich bin völlig am Ende. Meine Jungs haben alles besser gemacht als ich. Und ich habe überlegt, ob ich in dieses erste Treffen gehe und sage, ich brauche nochmal 6 Wochen Pause. Das war so. Jetzt finde ich es lustig. Ich war damals aber wirklich am Ende.
Aber was hast du denn gemacht in der Zeit?
Alles. Ich war in New York. Ich habe da, wie gesagt, nochmal Sprachunterricht genommen, um mein Englisch zu verbessern. Ich habe sämtliche Mia-Skizzen fürs neue Album auf Englisch geschrieben, weil ich dachte, Englisch müsste jetzt sein. Ich bin nochmal in die Musiklehre gegangen, habe Pianounterricht, auch nochmal Stimmbildung, Noten und so, Harmonielehre, mich damit beschäftigt. Ich hatte plötzlich Zeit für meine Familie, die mich zum Teil auch brauchte, aber das war nicht gut für mich. Es gibt manchmal Beziehungen innerhalb der Familie, wenn man sich denen plötzlich widmet, dann kann das sehr, sehr anstrengend sein. Und ich hatte nichts, wo ich sage, ja, ich bin ja jetzt auf Tour, ich kann nicht. So, es war so, scheiße, ich habe jetzt Zeit, ich muss das jetzt machen. Und ja, das alles zu begreifen, das hat mich halt Zeit gekostet. Und aber seitdem bin ich regelmäßig im Coaching und in der Therapie, weil ich dann irgendwann gedacht habe, krass, ich werde ja verrückt, wenn ich jetzt nicht mir Hilfe hole, mit der ich mir das zusammen anschauen kann. Und ich bin so dankbar dafür, weil das ist was, was mich aufräumt.
Ich glaube auch, dass es nicht leicht ist, wenn man, so wie du erzählt hast, irgendwie permanent in diesem Laufrad ist. Und das ist gar kein negatives Laufrad, sondern du hattest wahrscheinlich ja auch Spaß daran. Aber du warst halt komplett eingenommen. Und dann so von 0, also von 100 auf 0 runterzufahren, stelle ich mir auch schwierig vor. Auch dieses Loslassen können, auch sagen zu können, es ist okay, einfach mal morgens mit einem Kaffee in der Hand in der Sonne zu sitzen.
Das war für mich wirklich undenkbar. Das hätte ich mir nie erlaubt. Ich bin ganz viel gereist. Das kannte ich halt. Ich kannte halt Reisen.
Aber Reisen kann ja auch sehr entspannt sein, weißt du? Mhm. Bei einer Reise kann man sehr gut mit einem Kaffee in der Sonne sitzen.
Ich glaube, wir merken, was bei mir damals war, das Mental Setup hat nicht gestimmt. Du kannst alles machen. Du kannst alles machen und kannst es von beiden Seiten betrachten.
Aber umso besser, dass du es gelernt hast, also, oder daraus gelernt hast.
Absolut.
Ja.
Es gibt ja ein Lied, das heißt Bei dir sein, auf meinem Soloalbum Dafür oder Dagegen. Da begleitet ihr mich quasi bei meiner Heilung. Diese komplizierte Beziehung, die ich da in meiner Familie hatte, dabei dreht sich so meine Mama. Es gibt eben manchmal Beziehungen, da ist Abstand gesünder als Nähe. Und ich habe, als ich meine Mama verloren habe, oder als sie dann verstorben ist, so ein Gefühl der Erleichterung, wo ich auch wieder ein unglaublich schlechtes Gewissen hatte. Aber ich war natürlich froh, dass sie nicht mehr leiden musste. Und ein Jahr später ist die Mutter von unserem Schlagzeuger verstorben. Und die hatten ganz, in meiner Wahrnehmung, ein ganz aufgeräumtes, liebevolles Verhältnis. Und bei dir sein geht es eben um Abschied, um den Abschied einer geliebten Person. Das ist mein Duett mit Hildegard Knef. Und Gunnar ist es gelungen, einen ganz liebevollen Abschiedstext zu schreiben. Und mit diesem Lied habe ich es geschafft, mich liebevoll, weil ich liebe sie, in aller Kompliziertheit, in aller Distanz, liebe ich meine Mutter. Und dank dieses Liedes konnte ich mich in Liebe von ihr verabschieden.
Seit Ende der 1990er gehört deine Band Mia zu den erfolgreichsten Bands in Deutschland. Bald 30 Jahre lang, eine ordentlich lange Zeit. Ist es eigentlich heute leichter, Songs zu schreiben, weil du einfach viel mehr Erfahrung hast? Oder ist es schwerer, weil dir irgendwann die Themen ausgehen?
Ich glaube, auch hier ist es wirklich eine Frage, hast du gerade was zu sagen oder nicht? Weil ich finde immer, wenn die Mitte stimmt, von der du aus dein Thema beschreiben und besingen möchtest, dann geht plötzlich so viel. Aber wenn du gar nicht genau weißt, auch worüber soll ich dir jetzt schreiben, was mache ich jetzt eigentlich, muss ja, das, die Musik ist schon schön, aber dann wird der Text auch so larifari.
Ist es eigentlich was anstrengend ist in deinem Leben? Du musst ja Texte schreiben, weil wenn du keine Texte schreibst, hast du keine Songs, gibt es nichts für ein Album. Ist das was dich bedrückt oder was dich stresst?
Auch mal, aber ich möchte das. Mhm. Und ich begreife auch den Stress und den Druck als Teil des Prozesses. Und deswegen belastet es mich nicht mehr so, weil es mir auch hilft, dass ich das gerade dann wahrnehme und merke, okay, bis nächste Woche muss was kommen. Und ein Stück weit ist auch so, erzwingen lässt es sich nicht, schon gar nicht in der Kunst. Es muss gut sein. Es muss relevant sein. Sein und relevant bedeutet für mich Emotionen erzeugen und Bilder erzeugen. Ich liebe es, Worte aufzuschnappen, die ungewöhnlich sind. Zum Beispiel ein Lied, so ein typisches Mia-Wort ist das Wort Tortenguss. Das, so heißt dann ein Lied von uns und das fühle ich, das ist dann richtig. Ja? Oder auch Tacheles ist ein ganz typisches Mia-Wort, weil es sofort einen Reiz auslöst und da geht für mich ein ganzes Universum dahinter auf. Und ich finde es auch immer gut, sich zu trauen, Risiken einzugehen und vor allen Dingen nicht zurückzuhalten. Also, weil kleiner machen und reduzieren kannst du immer, aber erstmal raus und mit Mut daraus. Und was ich oft höre, was wir oft hören im Mia-Kontext ist, danke, ihr gebt mir so viel Kraft. Weil wir das reingeben, deshalb kommt das auch raus.
Hast du mal darüber nachgedacht, ein Album für Kinder, für jüngere Menschen zu machen?
Ja, habe ich auch Songideen, nur noch nicht genug.
Kann ich mir total gut bei dir vorstellen. Mhm. Also eben auch nicht einfach nur so, weißt du, so, es muss halt nett und fröhlich und so klingen, sondern eben ein Kinderalbum mit Tiefe.
Mhm. Mittlerweile ist es so, ich finde, es gibt ja so viel gute, sehr gute Kindermusik gerade.
Gott sei Dank in den letzten Jahren.
Ist so viel passiert, ja. Ne? Damit würde ich mich dann messen. Mal schauen, habe ich auch Respekt vor. Hut ab, wirklich. Und aber es gibt Ideen und vielleicht passiert das mal.
Das fände ich schön. Wenn du auf deine Karriere zurückblickst, die vergangenen 30 Jahre. Was ist heute eigentlich, weil wir haben ja relativ viel Negatives schon festgestellt, was heute ist. Was ist heute eigentlich für dich als Musikerin besser als am Anfang?
Was ich interessant finde, ist, dass Mia haben oft mit Gegenwind zu tun gehabt. Also wir sind ja nicht Fisch, nicht Fleisch. Wir sind Mainstream und Underground. Wir machen elektronische Musik, Popmusik, Rockmusik. Und irgendeine Seite fühlte sich immer so, die sind so unkontrollierbar, die stressen mich. So, das haben wir oft erlebt. Und mir war Kritik in Bezug auf Mia eine ganze Zeit lang auch vertrauter als Wohlwollen oder Anerkennung. Und ich finde es witzig, was Zeit macht. Also wir sind seit 28 Jahren zusammen und ich finde, dass wir mittlerweile Menschen begegnen mit einer Grundeinstellung, die sagen, okay, was von Mia kommt, ist grundsätzlich erstmal interessant und spannend, das wollen wir erstmal hören.
Schön.
Und ich finde, dass das doch wirklich eine wahnsinnig positive Wendung ist. Ja. Witzigerweise muss ich mich daran zum Teil immer noch gewöhnen, weil dieser Gegenwind für mich sehr, sehr präsent war. Und was ich auch liebe an den Entwicklungen in der Musik ist, dass es gibt für mich, für uns als Mia, keine Grenzen, keine musikalischen Grenzen. Ob Deutsch, ob Englisch, ob wir jetzt morgen anfangen wollen, Heavy Metal zu machen oder dann doch lieber unser erstes Klassikalbum. Wir dürfen alles. Das finde ich eine ganz tolle Entwicklung für uns.
Ja. Welche Rolle spielt eigentlich bei all dem eure Fans oder das Publikum? Wenn du Musik machst, nimmst du die mit rein in deine Gedanken oder machst du erstmal die Musik, die du machen möchtest? Oder spielt es auch eine Rolle, Wie kommt das an? Wie könnte das ankommen?
An Ankommen denke ich nicht, aber ich denke ganz viel an Live. Also Mia ist ja eine Band, wir machen ja Musik für Menschen, mit Menschen. Das ist auch nichts fürs Studio, sondern wir lieben es von Tag 1 an. Wir lieben es, auf Tour zu sein zusammen. Weil da kommt auch unsere Superpower irgendwie raus. Weil wir haben keine Angst vor Lampenfieber und Adrenalin und Dingen, die schiefgehen können. Wir sind halt wirklich Vollprofis und absolut in unserem Element, wenn wir zusammen auf Tour sein können. Und dazu gehören andere Menschen. Und ohne unsere Fans ist alles nichts. Ausrufezeichen, dreimal unterstrichen. Das sind die Menschen, die uns tragen. Seit 28 Jahren begleiten wir nicht nur die und schenken denen den Soundtrack ihres Lebens, sondern die begleiten uns auch. Und es ist wirklich, Mia ist ein ganz, ganz toller Safe Space geworden, wo wirklich alle groß und klein hinkommen. Und da habe ich eigentlich auch diese Boys and Girls and They's Vibes, dieses, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir frei, jetzt können wir loslassen und das, was wir uns in der Gesellschaft wünschen, leben. Mhm. Und ich finde es schön. Also es ist wirklich, und ich habe ganz viel live im Kopf, wenn ich schreibe. Ich sehe die Setlist, ich weiß, welche Lieder wir ohnehin spielen wollen und ordne dieses Lied, an dem ich schreibe oder wenn es fast da ist, schon in die Setlist ein. Und ich überlege, was möchte ich dazu sagen? Worum geht es mir? Was könnte hier die größere Frage sein? Und am Ende denke ich auch, was habe ich an? Weil für mich gehört das alles zusammen. Das Licht, die Klamotte, meine Attitude. Worum geht's hier? Ein Konzert ist für mich auch immer ein Duett, eine Unterhaltung. Ist kein Monolog.
Ja. Ich stehe bei einem Konzert logischerweise im Publikum. Und wenn es dann so bestimmte Lieder gibt bei Menschen, die auf der Bühne stehen, wo dann alle mitsingen, finde ich das großartig. Ich liebe es, mit anderen dann zusammen zu singen. Aber wie fühlt sich das für euch auf der Bühne an? Wie empfindest du solche Momente?
Das sind Momente, die sind größer als ich. Das ist eine Welle und entweder du surfst sie oder lässt sie vorbeiziehen. Ich glaube auch, dass es einen Punkt gibt bei unserer Musik und bei unserer Kreativität, wo es wirklich nicht mehr um uns als Kreative geht, sondern dann geht es wirklich nur noch darum, diesen Safe Space zu schaffen, die Musik abzugeben, damit Menschen, die sonst vielleicht keine Worte haben für bestimmte Gefühle oder Umstände, aus dem Tiefsten ihrer Seele deine Texte für sich benutzen können.
Gibt es ein Lied, was du besonders gerne live singst?
Ja, also mehrere. Also Tanz der Moleküle, Hungriges Herz und Fallschirm sind die drei Musts.
Tanz der Moleküle. Das ist so ein großartiges, wenn ihr mal überlegt, wie alt das Lied mittlerweile ist. Und weißt du, es gibt bei Büchern, es gibt bei Filmen, auch bei Musik, die altern einfach nicht gut. Sachen,
ja,
die sind dann irgendwann auserzählt und die braucht man auch nicht mehr. Und wenn man das heute sieht oder hört oder liest, denkt man, was hat mir eigentlich daran gefallen mal? Und dann hört man Tanz der Moleküle und ich weiß genau, was ich heute und was ich damals daran geliebt habe, weil es einfach ein Lied ist, was nach wie vor zeitlos grandios ist.
Es geht mir auch so und trotzdem gibt es im Portfolio immer mal wieder Worte oder Sätze, die ich live anders singe als im Original, weil ich eben vor 10, 15, 20 Jahren auch eine andere Mieze war, als ich es jetzt bin. Und deswegen erlaube ich mir das auch live. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, ob gerade sind die Lieder, die sich dann für mich so verändern textlich, ob ich die mal auf ein gesammeltes Album packe, ja, und dazu die Geschichte erzähle, wieso, weshalb, warum.
Fände ich voll interessant. Mhm. Und es zeigt ja auch, dass letztendlich Kunst lebt.
Ja.
Ich habe gelesen irgendwo, dass du totaler Kaffee-Fan bist.
Ich liebe ja Kaffee. Und wer so ein bisschen meine Accounts verfolgt, der sieht auch, ich gerade gerne, also auf Tour vergeht kein Tag ohne guten Kaffee. Ich liebe guten Kaffee. Ich liebe nicht Kaffee, Leute. Da machen wir bitte hier einen Unterschied. Ja, ich liebe guten Kaffee.
Was ist denn ein guter Kaffee für dich?
Es hat eine spezielle Crema. Das ist ein Kaffee, wo man nicht nach einer Tasse denkt, okay, oh Gott, ich brauche einen Säureblocker. Ich liebe ja auch Hafermilch. Und jetzt also, egal, I don't care. Später ist man dann, ich glaube, ich habe so eine Kaffeekarriere hinter mir. Also und zwar habe ich angefangen mit Kaffee trinken, mit ganz viel Zucker und ganz doll aufgeschäumter Milch. Es gab auch eine Phase mit Vanillesoße, dänischer Vanillesoße. Mm. Da sagt man da noch Kaffee oder ist das nur Dessert? Okay, darüber Sondersendung. Und dann wurde es halt immer mehr Kaffee und immer weniger Milch. Und ich bin im Bereich Cappuccino und ich glaube, irgendwann landet man bei Espresso Macchiato und ganz zum Schluss dann eben nur noch bei Espresso. Mhm. Da bin ich aber noch nicht. Und das zögere ich auch noch hinaus.
Und du bist einfach nur in ein Café gehen und Kaffee kaufen und trinken oder auch selber Barista?
Nee, ja, wir machen das. Ich mache das auch selber.
Ja?
Eine schöne Kaffeemaschine. Also zu Hause bei uns gibt es sowieso den allerbesten Kaffee. Das werden auch alle meine Freundinnen und Freunde jetzt bestätigen.
Das heißt, wie viele Kaffee am Tag?
Genau, das ist unterschiedlich. 4 sind okay, aber nur bis 15:30, 16 Uhr. Es wären auch mal 5 oder 6. Aber es darf auf jeden Fall nicht später als 16 Uhr werden, sonst bleibe ich wach.
Es sei denn, du musst noch auf die Bühne und musst noch die totale Show liefern.
Ja, aber dann krieg ich so flatterig von Kaffee. Aha. Ich finde übrigens, Kaffee ist auch was Intimes. Wenn man weiß, wie dein Gegenüber den Kaffee trinkt, dann weiß man schon viel über denjenigen. Kerstin.
Stimmt.
Wie trinkst du deinen?
Sind wir schon soweit?
Ja.
Ich bin ganz am Anfang deiner Kaffeekarriere.
Süß und blond.
Ja.
Ja.
Ich habe auch das Gefühl, die Kaffeekarriereleiter schaffe ich nicht mehr. Du hast ja ganz lange in der Jury von deinen Song gesessen.
Ich bin in der aktuellen Staffel ja auch dabei gewesen.
Da, dann bist du also immer noch nach wie vor ganz lange in der Jury von deinen Song. Du warst auch mal bei Deutschland sucht den Superstar. Singen macht glücklich. Und wenn man glaubt, man kann das besonders gut, ist auch dieser Weg zu einer Castingshow oder der Gedanke, bei einer Castingshow dabei zu sein, gar nicht so abwegig. Du als auf der anderen Seite Expertin, ist das was du guten Gewissens empfehlen kannst, da mitzumachen?
Das kommt immer auf den Menschen drauf an, was er gerade möchte. Wenn zum Beispiel auch den Blick hinter die Kulissen gerne wagen möchte, wissen möchte, wie so eine große Fernsehshow gemacht wird, dann ist es sicherlich sinnvoll. Es gibt ja so viele Wege, gerade im Musikbereich, ob du YouTubest, über das Internet gehst oder tatsächlich über eine Plattenfirma oder in Eigenregie deine Sachen machst oder eben, indem du dich auf eine Bühne ins Fernsehen stellst. Das ist eine Möglichkeit geworden. Als ich klein war und Musikerin werden wollte, da gab es das im Traum nicht. Mhm. Und mittlerweile ist die Idee davon, Musiker oder Musikerin zu werden, eine tragbare Idee, die übers Fernsehen kommuniziert wird. Witzigerweise gibt es gleichzeitig trotzdem immer weniger Sendungen, in denen handgemachte, authentische, selbstgeschriebene Musik stattfindet. Sondern die Castingformate beschäftigen sich ja vor allen Dingen mit Coversongs, ja, weniger mit selbstgeschriebenen Songs. Das heißt, du musst wissen, was du willst.
Okay, jetzt haben wir geklärt, du bist Musikerin, du unterstützt andere Musiker, Musikerinnen, du bist Kaffeeliebhaberin und du bist Hörbuchfan. Das hast du vorhin auch schon mal fallen lassen. Du hattest ja auch einen eigenen Podcast, einen Hörbuchpodcast, Abhören. Den gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr, aber gibt es deine Begeisterung für Hörbücher immer noch?
Nonstop, Leute. Ich liebe Hörbücher, wirklich nach wie vor. Das letzte übrigens, was ich mir gekauft habe, war von Andrea Petkovic, Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Ein ganz schlimmer Titel, da hätte ich mir gewünscht, Andrea meldet sich nochmal vorher bei mir und wir besprechen die Titelauswahl. Aber ein ganz tolles Buch, ich habe es erst gelesen und dann eben auch noch als Hörbuch mir angehört. So mache ich das eigentlich oft, wenn mir die Bücher gefallen, dann hole ich mir die gerne nochmal als Hörbuch. Und jetzt habe ich gerade von ihr den zweiten Teil gelesen, es ist Zeit, sich aus dem Staub zu machen und das werde ich mir als nächstes als Hörbuch holen. Und ja, also ich liebe Hörbücher, ich hatte die Ehre, die Autobiografie von Debbie Harry einsprechen zu dürfen. Mhm. Ich war auch schon mal auf Lesereise mit dem Buch Cat People oder habe letzte Weihnachten Weihnachtslesungen machen dürfen im Schloss, im Tierpark. Das war so schön. Ich liebe ja auch Weihnachten und manchmal kommt einfach alles zusammen. Also bitte sprecht mich ruhig weiterhin an. Ich lese gern und ja, ich liebe es nach wie vor.
Und Hörbücher hören, ist das was für dich aber auch Zeit überbrückt? Weil ich kann mir vorstellen, so das Leben auf Tour ist auch viel Warten. Hörst du da Hörbücher oder wann hörst du Hörbücher?
Ja, auf Reisen höre ich tatsächlich sehr gerne Hörbücher. Es schickt irgendwie meine Gedanken auf so eine angenehme Art und Weise so auf Wanderschaft und ich habe nach wie vor die Sprache am Ohr, was ich ja so liebe.
Ja, hast du ja gesagt. Das Wort. Du liebst das Wort. Ja, das Gesprochene, das Gesungene. Ja.
Und die Sprache, gerade bei Hörbüchern, lenkt mich nicht ab von der Musik, die permanent in meinem Kopf spielt. Ich höre ganz wenig Musik. Das widerstreitet sich mit den Projekten, die ich alle in meinem Kopf habe, mit den Melodien, die in meinem Kopf sind. Aber Worte sind immer willkommen und immer eher eine Ergänzung.
Das finde ich interessant. Du als Musikerin hörst wenig Musik?
Ganz, ganz wenig. Ganz
Warum?
Wenig. Weil ich so viel eigene Musik in meinem Kopf habe und ich brauche keine Idole oder ich möchte ja niemanden nacheifern oder ich brauche jetzt kein Stil so an sich, das schaffe ich mir selbst.
Ja. Mietze, jetzt sind wir kurz vor Ende der Sendung. Am Anfang der Sendung hast du mich gefragt, ob ich einen Stift für dich hätte. Ich könnte dir ja was Kluges sagen. Jetzt sehe ich auf deinem Blatt, da hast du so ein bisschen mit dem Bleistift gekritzelt. Geschrieben hast du nichts.
Nee, aber wir haben trotzdem viele kluge Sachen gesagt.
Mietze Katz, heute zu Gast im MDR Kulturcafé. Es war sehr, sehr schön mit dir. Vielen herzlichen Dank.
Ich gebe das Dankeschön zurück und ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen.
Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.